Info 3 Abend.
Der Finale in Wimbledon, das Spiel zwischen Roger Federer und Andy Murray, ist eines für die Geschichtsbücher. Wir schalten gleich live zu unserem Reporter nach London. Unabhängige Zweitmeinungen braucht für die Sicherheitsberichte über unsere Atomkraftwerke, aber der Bund hält sich nicht an diese Richtlinie. An der Afghanistan-Konferenz wird dem Land viel Hilfe versprochen. Wir fragen, was diese Versprechen wert sind. Info 3, am Mikrofon ist Daniel Hofer. Also wir gehen gleich nach Wimbledon, wo seit 2 Stunden der Final zwischen Roger Federer und dem Briten Andy Murray gespielt wird. Federer verlor den ersten Satz 4-6, im zweiten steht es im Moment 6-5 für Federer. Bernard Cher in Wimbledon, das klingt nach einem ausgeglichenen Spiel.
Völlig ausgeglichene Situation. Beide Spieler spielen auf allerhöchstem Niveau. Roger Federer war unter Druck bereits, nachdem er das erste Aufschlagspiel abgegeben hat. Dann ist er erwacht, hat sich aufgefangen. Aber Andy Murray spielt ausgezeichnetes Tennis. Viel besser, als es alle Experten erwartet haben. Fantastisch, wie er mit dem großen Erfolgsdruck umgeht. 15.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sind auf Seiten von Andy Murray. Und in dieser Phase ist er wieder unter Druck. Andy Murray hat nämlich zum ersten Mal in diesem zweiten Satz einen Satzball gegen sich. Alle Vorteile also im Moment auf der Seite von Roger Federer. Roger Federer sollte endlich mal jetzt ein Break realisieren. Wenn er das macht in den nächsten 2 Minuten, dann würde er in den Sätzen zum 1-1 ausgleichen. Wir nehmen diesen spektakulären Ballwechsel noch mit. Das ist sehr wichtig jetzt für Roger Federer in dieser Phase, in diesem hochstehenden Final. Roger Federer sollte unbedingt diesen zweiten Satz gewinnen. Ein fantastisches Rallye jetzt auf beiden Seiten. Starke Vorhand von Andy Murray, aber gute Backhand auch von Roger Federer. Genauso wie sie in den letzten 2 Stunden gespielt haben. Ganz nach dem Geschmack des enthusiastischen Publikums. Eine starke Backhand jetzt von Roger Federer. Netzangriff und dieser Satz ist im Trockenen. Roger Federer gleicht in den Sätzen zum 1-1 aus.
Federer hat ausgeglichen, reden wir über den Druck, der auf beiden lastet. Bei Murray hofft ganz Großbritannien auf den ersten Sieg eines Briten seit 1936. Federer könnte mit dem 7. Sieg hier mit Rekordhalter Pete Sampras gleichziehen. Wer hat die Nerven besser im Griff, Murray oder Federer?
Beide gleich gut, würde ich sagen. Es ist erstaunlich, was Andy Murray hier leistet heute, weil er hat wahrscheinlich den größeren Druck als Roger Federer. Er sollte unbedingt einmal ein Grand-Slam-Turnier gewinnen. Er war zum 4. Mal heute hier im Final. 3-mal hat er klar verloren. Zum 1. Mal hat er heute überhaupt in einem Final einen Satz gewonnen an einem Grand-Slam-Turnier. Auf der anderen Seite, auch für Roger Federer steht viel auf dem Spiel. Er sagt immer, das Schlechteste, was man machen kann, ist einen Final an einem Grand Slam-Turnier verlieren. Das ist schade, wenn das passiert. Federer möchte unbedingt den 7. Titel und dann zu Pete Sampras aufschließen. Wenn er verliert, dann hat er immer noch gute Möglichkeiten, dass er in den nächsten Wochen die Weltnummer 1 zurückerobert.
Federer hatte zu Wochenbeginn Rückenprobleme. Behindert ihn das noch?
Absolut nicht. Er hat extra den Arzt einfliegen lassen. Er ist bestens unter Kontrolle mit dem Arzt und mit dem Physiotherapeuten. Roger Federer kann sich das gar nicht leisten, dass er da körperlich nicht auf einem Top-Level spielt. Man hat bis jetzt mindestens in diesem Final nichts von diesen Problemen gemerkt.
Bernard Cher, vielen Dank erstmals für Ihre Informationen. Im Moment steht es im Final 1-1 nach Sätzen. Wie dieses Spiel ausgeht, das ist zu hören auf DRS3. Unser Reporter Bernard Cher meldet sich laufend mit Einschaltungen aus Wimbledon. Und jetzt zum Nachrichtenüberblick mit Karin Britsch. Sie bleibt gleich beim Sport.
In der Formel 1 hat der Australier Mark Webber den großen Preis von Großbritannien gewonnen. Der Red Bull-Fahrer gewann vor dem Spanier Fernando Alonso auf Ferrari. Dritter wurde Webbers Teamkollege und WM-Titelverteidiger Sebastian Vettel. Die beiden Sauberfahrer holten keine Punkte. Sergio Perez schied aus und Kamui Kobayashi wurde Elfter. Die internationale Gemeinschaft sagt Afghanistan Hilfe in Milliardenhöhe zu. Zum Abschluss einer Konferenz in Tokio wurden der Regierung in Kabul für die nächsten 3 Jahre 16 Milliarden Dollar versprochen. Die Regierung Afghanistans versicherte im Gegenzug, Korruption und Drogen stärker zu bekämpfen, das Land und die Finanzen besser zu verwalten und freie Wahlen abzuhalten. Die chinesische Wirtschaft ist trotz Konjunkturmaßnahmen unter Druck, das ist die Einschätzung des chinesischen Ministerpräsidenten Wen Jiabao. Die momentane wirtschaftliche Lage sei zwar im Allgemeinen stabil, es gebe aber Abwärtsrisiken. Nach Wen Jiabaos Ansicht muss China die schwächere Konjunktur mit einer entsprechenden Politik stützen. Erst vor wenigen Tagen hatte die chinesische Zentralbank überraschend die Zinsen gesenkt, bereits zum zweiten Mal innerhalb 4 Wochen. Die deutsche Autorin Olga Martinova hat den Ingeborg-Bachmann-Preis erhalten, die wichtigste literarische Auszeichnung im deutschsprachigen Raum. Die 50-jährige gebürtige Russin wurde für ihren Text «Ich werde sagen, hi» ausgezeichnet. Die Jury lobte diesen Text als leichtes, luftiges Porträt und freute sich am anarchischen Witz. Der Ingeborg-Bachmann-Preis wird seit 1976 von der österreichischen Stadt Klagenfurt verliehen, im Gedenken an die Schriftstellerin Bachmann. Der Preis ist mit 25.000 Euro dotiert. Seit Freitag haben 2.500 Interessierte das Literaturfestival in Leukerbad besucht, 500 mehr als letztes Jahr. Publikumsmagnete waren neben den Schweizern Peter Bixel und Franz Hohler auch der chinesische Friedenspreisträger Liao Yiwu. Der regimekritische Schriftsteller war letztes Jahr nach Deutschland geflüchtet. Insgesamt traten in Leukerbad 28 Autorinnen und Autoren aus 14 Ländern auf. Das Wetter. Morgen ist es im Osten zunächst noch bewölkt, sonst ist es ziemlich sonnig. Einzig in den Bergen regnet es lokal, im Norden um 25, im Süden bis 28 Grad. Verkehrsinfo Deres von 17.06 Uhr. Noch 2 Kilometer Stau vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden und in Fahrtrichtung Norden stockender Verkehr zwischen der Raststätte Stalvedro und dem Gotthard-Südportal in Airolo. Zudem in der Region Bern-Freiburg auf der A1 Richtung Bern zwischen der Verzweigung Kerzers und Mühleberg stockender Verkehr wegen eines Pannenfahrzeugs. Der Verkehr wird einstreifig geführt.
Info 3 Abend.
Sind unsere Atomkraftwerke erdbebensicher oder nicht? Diese Frage beantwortet morgen das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat ENSIN. Doch wie objektiv ist dieses Urteil? Immer wieder fordern Stimmen zusätzliche externe Expertenmeinungen. Nun zeigt sich, diese Zweitmeinungen entsprechen Richtlinien der Internationalen Atomenergieorganisation IAEA. Die Schweiz wird aufgefordert, diese Richtlinien einzuhalten. Die IAEA rennt damit beim Kanton Bern offene Türen ein. Karin Ahren.
Ein sogenanntes Vier-Augen-Prinzip forderte die Berner Regierung in einem öffentlichen Brief vor einem Jahr. Unabhängige Experten müssten die Arbeiten zur Erhöhung der Sicherheit überprüfen. Dazu Barbara Egger, Berner Regierungsrätin.
Ja, es geht ja auch um die Glaubwürdigkeit der Expertisen und der Experten. Und ich glaube, wenn die Berechnungen von 2 unabhängigen Experten überprüft werden, dann ist das für die ganze Bevölkerung und für uns alle einfach glaubwürdiger.
Auch AKW-Kritiker, beispielsweise der Ingenieur Markus Kühni, welcher mit Greenpeace zusammenarbeitet, fordern immer wieder unabhängige Expertisen, damit nicht dieselben Fehler gemacht würden wie in Japan.
Entgegen wissenschaftlichen Erkenntnissen wurde die Tsunami-Gefahr einfach ignoriert und heruntergespielt. Und das wurde auch von den Aufsichtsbehörden so toleriert und akzeptiert.
Doch die Forderung nach einer zusätzlichen unabhängigen Expertenmeinung stieß beim Eidgenössischen Nuklearinspektorat ENSI auf taube Ohren. In der Antwort an die Berner Regierung schrieb das ENSI, wenn die Betreiber, also die BKW, rechne und das ENSI kontrolliere, Zitat:
Damit ist das Vier-Augen-Prinzip erfüllt. Das ENSI weist die Forderung des Regierungsrats des Kantons Bern nach einer weiteren Überprüfung zurück.
Die BKW könne freiwillig eine solche Expertise machen und der Kanton Bern als Hauptaktionär Druck aufsetzen. Doch damit verstößt die Schweiz gegen internationale Richtlinien der Atomenergieorganisation IAEA. Diese verlangt für alle Sicherheitsfragen eine unabhängige Expertenmeinung. Sebastian Huber, Mediensprecher des ENSI, erklärt die IAEA-Regeln.
Zuerst verfasst der Betreiber einen Nachweis, dann gibt er diesen Nachweis einem externen Experten für eine Qualitätssicherung. Wenn diese abgeschlossen ist, reicht der Betreiber den Nachweis bei der Aufsichtsbehörde, also hier bei uns in der Schweiz, beim ENSI ein.
Und das ENSI könne noch weitere Prüfungen verlangen. Die Schweiz befolgte aber diese Zweitmeinungsrichtlinie bisher nicht, was die IAEA bei ihrer letzten Kontrolle im November festgestellt hat und die Schweiz nun auffordert, eine entsprechende Vorschrift einzuführen. Sebastian Huber vom ENSI.
Also es ist so, dass wir dies eine sehr wertvolle Empfehlung finden und wir sind daran, jetzt zu sehen, wie wir diese Empfehlungen umsetzen.
Und zwar bis in 3 Jahren. Also wohl erst nach Abschluss der laufenden Abklärungen zu Hochwasser, Kühlung oder Erdbeben. Mit dieser neuen Ausgangslage, sagt die Berner Energiedirektorin Barbara Ecker,
könnte ich mir vorstellen, dass der Regierungsrat noch einmal einen Brief schreibt und das auch für diese Sicherheitsnachrüstungen fordert.
Externe Expertenmeinungen, welche die Betreiber veranlassen und berappen müssten, könnten das ENSI entlasten und würden seine Entscheide stärken.
Info 3 Abend.
Afghanistan soll von der Staatengemeinschaft bis 2015 16 Milliarden Dollar an ziviler Hilfe erhalten. Dazu kommen jährlich noch einmal 4 Milliarden an militärische Unterstützung. Afghanistan bekommt damit auch künftig mehr ausländische Hilfe als jeder andere Staat der Welt. Zumindest theoretisch. Denn ob die Versprechen tatsächlich in vollem Umfang eingehalten werden, ist alles andere als sicher. Fredrik Steiger.
Die Botschaft der internationalen Geberkonferenz heute in Tokio ist klar. Afghanistan soll auch nach 2014, wenn die NATO ihre Truppen abzieht, nicht im Stich gelassen werden. Der britische Entwicklungshilfeminister Andrew Mitchell gegenüber der BBC:
We need to make it clear that our commitment is over a long period of time.
Man habe sich auf lange Zeit verpflichtet, also müssten die Mittel weiter fließen. 4 Milliarden Franken jährlich an Ziviler und nochmal so viel an Unterstützung für die Sicherheitskräfte. Das sind gewaltige Summen und ein Mehrfaches von dem, was ähnlich notleidende Länder wie Jemen oder Somalia bekommen. Schon im vergangenen Jahrzehnt flossen rund 35 Milliarden Hilfsgelder nach Afghanistan. Mit beschränkter Wirkung, wie Präsident Hamid Karzai indirekt einräumt.
Undoubtedly, it will take many years of hard work as well as continued empowering support.
Es werde noch viel harte Arbeit und Unterstützung erfordern, bevor sein Land auf eigenen Füßen stehen könne. Noch immer ist Afghanistan eines der ärmsten Länder der Welt. Ein Grund dafür ist der fortdauernde Krieg, ein weiterer die enorme Korruption. Deshalb wird die Hilfe nun an Bedingungen geknüpft. Bessere Regierungsführung, entschiedenere Korruptionsbekämpfung, freie Wahlen und Schutz der Rechte der Frauen. Anzumerken ist auch, längst nicht all die Milliarden, die man auf früheren Geberkonferenzen versprach, wurden tatsächlich bezahlt. Oft wurden alte, nicht eingehaltene Zusagen einfach als neue Mittel deklariert. Außerdem floss viel Geld letztlich an westliche Berater, Generalunternehmer oder Sicherheitsfirmen. Auch die jüngsten Versprechen sind kaum für bare Münze zu nehmen.
We have worked together to set forth a long-term political.
US-Außenministerin Hillary Clinton spricht zwar von einer langfristigen Partnerschaft und Washington räumt Afghanistan gar den Status eines Nicht-NATO-Alliierten ein, genauso wie Israel oder Australien. Doch was passiert, falls nach dem NATO-Abzug eine Koalition aus Taliban und Warlords das Land regiert? Wenn die westlichen Truppen weg sind, wird Afghanistan auch aus dem Fokus westlicher Medien verschwinden. Kaum eine Redaktion wird sich dann noch feste Korrespondenten in Kabul leisten. Afghanistan wird auf der Prioritätenliste von Entwicklungsministerien und privaten Hilfsorganisationen weit nach unten rutschen. Als Beispiel, im Irak oder im Kosovo sank die ausländische Hilfe fast über Nacht auf weniger als die Hälfte, als diese Länder aus den Schlagzeilen verschwanden.
Info 3, das Nachrichtenmagazin auf DRS3, DRS4 News und DRS Virus im Netz, drs.ch. Mein Name, Daniel Hofer.